Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pulsetoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 6. März 2023, gleich dem 15. Eswan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Verschwörungen des Feindes, Schüler zu vergiften, sind Verbrechen gegen Menschlichkeit. Eslami. IAEA-Inspektionen erfolgen im Rahmen der Überlegungen Irans. Und Iran. Washington unterstützt Apartheid-Regime, glaubt nicht an Menschenrechte. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. Verschwörungen des Feindes, Schüler zu vergiften, sind Verbrechen gegen Menschlichkeit. Präsident Raisi betonte die entschiedene Verfolgung und rechtzeitige Benachrichtigung über Vergiftungen in einigen iranischen Schulen und bezeichnete die neue Verschwörung des Feindes, Schüler zu vergiften, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In der Kabinettssitzung am Sonntag betonte er unter Bezugnahme auf den Bericht des iranischen Informationsministeriums über die Untersuchung und Weiterverfolgung der Vergiftungen von Schülerinnen in einigen iranischen Städten die Notwendigkeit, dieses Problem weiter zu verfolgen und den zuständigen Institutionen genaue und zeitnahe Informationen zur Verfügung zu stellen, um auf die Bedenken der Menschen einzugehen. Weiter sagte er, diese Aktionen sind ein weiteres Glied in der Kette der Verschwörungen des Feindes, die durchgeführt werden, um die Gesellschaft in Aufregung zu versetzen, die öffentliche Meinung zu stören und Angst zu verbreiten unter den Kindern unseres Landes, und sie müssen beseitigt und ernsthaft behandelt werden. Zu den Vergiftungen an Schulen gab das Informationsministerium des iranischen Innenministeriums am Sonntagabend eine Erklärung ab, um zu versichern, dass das Problem der Vergiftung von Schülern ernsthaft verfolgt werde, und es wurde betont, dass die Gesundheit der Schülerinnen die höchste Priorität für alle Verantwortlichen habe und sie keine Mühen scheuen werden, um Ruhe und Wohlbefinden zu gewährleisten. Die Serienvergiftungen an iranischen Schulen gehen jedoch weiter und am Sonntag wurden von einigen Schulen im ganzen Land weitere Fälle gemeldet. Islami. IAEA-Inspektionen erfolgen im Rahmen der Überlegungen Irans. Mohammad Islami, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, erklärte, dass die Internationale Atomenergieagentur die Aktivitäten Irans bewerte und überwache und sagte, diese Inspektionen müssen im Rahmen der Bedingungen und Erwägungen der Islamischen Republik durchgeführt werden. Am Sonntagabend bezog sich Mohammad Eslami auf den jüngsten Besuch des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi in Teheran und sagte: Unsere Interaktionen mit der Agentur müssen kontinuierlich sein und wir dürfen nicht zulassen, dass die zerstörerische zionistische und terroristische Bewegung unsere Beziehungen missbraucht und sie Ausreden schaffen, mit denen sie Druck auf das Land ausüben. Er fügte hinzu: Die jüngsten Konflikte und Differenzen sind das Ergebnis widersprüchlicher Ansichten zu diesem Thema. Sie wollen, dass wir das Abkommen JCPOA durch Druck und Zwang einhalten und gleichzeitig halten sie sich nicht an ihre Verpflichtungen. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation erklärte: Wenn sie die Sanktionen nicht aufheben und wir keine Vorteile von diesem Abkommen haben, dann gibt es für uns keinen Grund, weiter daran festzuhalten. Zu den Anschuldigungen der IAEA gegen das Nuklearprogramm der Islamischen Republik Iran und mutmaßliche Standorte sagte Eslami: Die Internationale Atomenergieagentur erwartet von uns, dass wir uns in dieser Angelegenheit und bezüglich der von uns übermittelten Berichte stärker mit ihnen austauschen. Und ich muss betonen, dass wir das getan haben und weiter tun. Während des geplanten Besuchs des Stellvertreters von Grossi in den kommenden Tagen werden die zuständigen Verantwortlichen dieser Angelegenheit nachgehen. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, war am vergangenen Freitag an der Spitze einer Delegation in Teheran eingetroffen und traf zweimal mit Mohammad Eslami, dem Leiter der Atomenergieorganisation Irans, AEOI, zu Gesprächen zusammen. Am Ende der zweitägigen Reise von Rafael Grossi und dem Treffen und Verhandlungen mit hochrangigen Verantwortungsträgern Irans gaben die iranische Atomenergieorganisation und die Internationale Atomenergiebehörde eine gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit ab. Iran: Washington unterstützt Apartheid-Regime, glaubt nicht an Menschenrechte. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat gesagt, die USA seien nicht in der Lage, sich für Menschenrechte oder Demokratie einzusetzen, und erinnerte an die Bilanz des Weißen Hauses, politische Systeme zu unterstützen, die auf institutionalisierter Rassentrennung und Diskriminierung beruhen, nämlich das abgeschaffte Apartheid-Regime in Südafrika und das Regime in Tel Aviv. US-Regierungsverantwortliche unterstützten die Apartheid, die von 1948 bis 1994 in Südafrika durchgesetzt wurde, und der US-Geheimdienst CIA unterstützte die damalige rein weiße Regierung bei der Verhaftung des verstorbenen Anti-Apartheid-Aktivisten Nelson Mandela, schrieb Nasser Kanani am Sonntag auf Twitter. Und heute ist Washington der strategische Verbündete und Unterstützer des zionistischen Apartheid-Regimes, schrieb er weiter. Kanani fügte hinzu, dass die USA nicht in der Lage seien, sich für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen, da sie überhaupt nicht an sie glaubten. Im vergangenen Dezember schon kritisierte der Sprecher des iranischen Außenministeriums die beschämende Bilanz der politischen Ausnutzung der Menschenrechte durch den Westen und sagte, die USA seien weder moralisch noch rechtlich in der Lage, sich zu den Menschenrechten in anderen Ländern zu äußern. Ulyanov: Nuklearprogramm Irans wird heute bei Gouverneursratssitzung überprüft. Michail Ulyanov, Russlands Botschafter und ständiger Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, schrieb auf seinem Twitter-Account, dass das iranische Nuklearprogramm bei der Sitzung des IAEA-Gouverneursrates am Montag überprüft werde. In der gestrigen Twitter-Nachricht des russischen Diplomaten heißt es: Am Montag beginnt die März-Sitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergiebehörde. Themen wie das Nuklearabkommen, AUKUS, das iranische Nuklearprogramm sowie nukleare Sicherheit, Sicherheits- und Schutzfragen in der Ukraine werden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Zuvor hatte Ulyanov in einem anderen Tweet die Entfernung der Überwachungskameras der Agentur aus den Atomanlagen Irans als Folge eines strategischen Fehlers Washingtons und europäischer Länder bezeichnet, der nicht leicht zu kompensieren sei. In einem Exklusivinterview mit der iranischen Nachrichtenagentur IRNA zur Installation neuer Kameras in den iranischen Nuklearanlagen betonte Behruz Kamalvandi, der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation AEOI, dass es keine Diskussion oder Vereinbarung mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi bezüglich der Installation von Kameras gegeben habe. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist am vergangenen Freitag zu einem zweitägigen Besuch in Teheran eingetroffen. Dabei traf er mit Mohammad Eslami, dem Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, Hossein Amir Abdollahian, dem Außenminister, und Ebrahim Raisi, dem Präsidenten unseres Landes, zu Gesprächen zusammen. Damaskus. Illegale Präsenz von US-General in Syrien ist Verletzung der syrischen Souveränität. In einer Erklärung verurteilte das syrische Außenministerium die illegale Anwesenheit des Stabschefs der US-Armee Mark Milley in Syrien als Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes. Laut der Nachrichtenagentur Sanaa vom Sonntag heißt es in dieser Erklärung: Syrien verurteilt den Besuch des Stabschefs der US-Armee Mark Milley auf einer illegalen Militärbasis im Nordosten Syriens aufs Schärfste. Das syrische Außenministerium betonte, Syrien fordert die US-Regierung auf, die systematische und anhaltende Verletzung des Völkerrechts unverzüglich einzustellen und die Unterstützung bewaffneter Separatisten-Milizen einzustellen. In der Fortsetzung dieser Erklärung heißt es: Syrien bittet die Länder, die Sicherheit und Stabilität in der Region und der Welt wollen, diese amerikanischen Aggressionen zu verurteilen und zu stoppen. Weiter wurde hervorgehoben: Syrien betont, dass die US-Aktionen das Land nicht von dem Grundsatz abbringen werden, den Terrorismus zu bekämpfen und seine Souveränität, Sicherheit und Stabilität zu wahren. Der Generalstabschef der US-Armee, der in die besetzten palästinensischen Gebiete gereist war und sich mit Verantwortlichen des zionistischen Regimes in Tel Aviv zu Gesprächen getroffen hatte, betrat am Samstag insgeheim syrisches Territorium und besuchte die in Ostsyrien stationierten amerikanischen Besatzertruppen. Die illegale Einreise von General Mark Milley, dem Stabschef der US-Armee, nach Syrien war nicht angekündigt. Reservisten israelischer Luftwaffe boykottieren Training aus Protest gegen Netanyahus sogenannte Justizreform. Dutzende Reserve-Piloten der Luftwaffe des israelischen Regimes haben sich den Protesten gegen die sogenannte Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angeschlossen. 37 Piloten und Navigatoren einer F-15-Staffel teilten am Sonntag in einem Schreiben mit, dass sie die für Mittwoch geplanten Übungen aus Protest gegen Netanyahus Pläne, den Justizapparat des Regimes zu revidieren, ausfallen lassen würden. Diese Entscheidung hat das Regime geschockt, dessen Militärs sich eigentlich aus der Politik raushalten sollen. Bedeutend ist dieser Protest auch deshalb, weil die israelische Luftwaffe als strategischer Arm des Regimes gilt und in Kriegszeiten stark auf Reservisten angewiesen ist. Die Reservisten müssen deshalb regelmäßig trainieren, um einsatzbereit zu bleiben. Ein Militärsprecher lehnte es ab, sich zu dem besagten Schreiben zu äußern, sagte aber, Generalstabschef Herzi Halevi sei sich des öffentlichen Diskurses und der Spaltung bewusst, die durch Netanyahus vorgeschlagene Reformen verursacht wurden. Unterdessen beschuldigte der extremistische israelische Finanzminister Bezalel Smotrich diese verantwortungslosen israelischen Medien, jeden Reservisten hochzuspielen, der irgendeine Aussage macht. Netanyahu kehrte Ende Dezember als Ministerpräsident des israelischen Regimes an die Macht zurück und leitet nun ein Kabinett aus rechtsextremen und extremistischen Parteien. Um ihre Unterstützung zu gewinnen, hat er versprochen, besagte Reformen durchzuführen, um den Einfluss des obersten Gerichtshofs auf die politischen Entscheidungen des Regimes einzudämmen. Zehntausende Israelis demonstrieren seit Wochen gegen die geplanten Reformen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teils bewölkt, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13, Mashhad 16, Isfahan 13, Shiraz 14 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, nach Abschluss der Besprechung der Sure Jummah wenden wir uns der Sure Munafirun zu. Diese Sure wurde in Medina geoffenbart und umfasst 11 Verse. Wir betrachten heute die ersten 6 Verse von dieser Sure, bei der der Schwerpunkt auf den Merkmalen von Heuchlern liegt. Hier nun die Verse 1 und 2, eingeleitet mit
Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie: Wir bezeugen, dass du wahrlich Gottes Gesandter bist. Gott weiß, dass du für wahr sein Gesandter bist. Doch Gott bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschild genommen und halten so von Gottes Weg ab. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Als der Prophet noch in Mekka war, hatte der Glaube an ihn für die Muslime zur Folge, dass sie von den Götzenanbetern gefoltert oder schikaniert oder ihnen soziale Rechte verwehrt wurden. Wer sich denn noch zum Glauben bekannte, meinte dies also ehrlich. Aber nachdem der Prophet und die Muslime nach Medina ausgewandert und die Muslime erstarkt waren, haben einige, ohne wirklich an den Propheten zu glauben und lediglich ihrer sozialen Position zuliebe, erklärt, sie seien Muslime. So kam es, dass mit der Zeit die Zahl der Heuchler in der islamischen Gemeinde wuchs und dass Gott in den Suren, die in Medina geoffenbart wurden, auf die Merkmale dieser Leute, der Munafirin, aufmerksam machte. Es ist typisch für die Munafirin, dass sie heilige Dinge der Religion missbrauchen, um ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen. Zum Beispiel bauten sie in Medina eine Moschee und luden den Propheten ein, an der Eröffnung teilzunehmen. Aber Gott nannte das Gebäude Zirar-Moschee, Moschee des Schadens, und zwar deshalb, weil diese Moschee zur Spaltung zwischen den Muslimen führte. Im obigen Vers 2 der Sure Munafirun geht es um die Ausnutzung einer anderen heiligen Angelegenheit seitens der Heuchler, nämlich die Anwendung von Eiden in Gottes Namen. Sie bezweckten damit, die anderen zu täuschen und sich selber ins gute Licht rücken. Es lassen sich folgende Punkte hervorheben. Erstens, Heuchelei ist eine praktizierte Lüge, denn im Herzen ist der Heuchler ungläubig, aber nach außen hin und mit der Zunge täuscht er Gläubigkeit vor. Zweitens, es ist charakteristisch für Heuchler, dass sie schmeicheln und schön daherreden. Wir dürfen also nicht jeder Bekundung von Freundschaft und Unterstützung vertrauen und müssen uns vor Heuchlern hüten. Drittens, wir sollten von Leuten Abstand nehmen, die häufig mit einem Schwur etwas bekräftigen wollen, denn meistens meinen solche Leute es nicht ehrlich. Viertens. Eine Aussage kann durchaus wahr sein, aber möglicherweise ist derjenige, der sie macht, nicht von ihrem Inhalt überzeugt. Wir müssen bei Heuchlern Acht geben, weil sie manchmal etwas sagen, was wirklich stimmt, ohne selber daran zu glauben. Fünftens. Die Heuchler blockieren auf verschiedene Weise den Weg Gottes und verhindern die Verbreitung der göttlichen Religion. Zum Beispiel durch den Bau einer Moschee, mit der sie die Einheit unter den Muslimen vernichten wollen, oder durch Fernbleiben von der Front, um den Muslimen militärisch zu schaden, oder dadurch, dass sie die Menschen davon abhalten, die Religion Gottes durch Spenden und Abgaben zu unterstützen. Die beiden nächsten Verse sind die Verse 3 und 4 der Sure 63.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
Diese Heuchelei kommt von daher, weil sie zuerst gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind. Da wurden ihre Herzen versiegelt, so dass sie nicht begreifen. Und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr würdiges Äußeres. Und wenn sie reden, hörst du ihren Worten zu, weil sie so schön sprechen. Sie sind innerlich jedoch wie angelehnte morsche Hölzer. Sie meinen, aus lauter Furcht, jeder Schrei sei gegen sie gerichtet. Sie sind die wahren Feinde. So sieh dich vor ihnen vor. Gott bekämpfe sie. Vielleicht lassen sie sich doch abwenden. Diese Verse zeigen den großen Unterschied zwischen der äußeren Erscheinung der Heuchler und ihrem wahren Inneren. Es heißt, ihr Äußeres ist würdig und sie sprechen angenehm und beeindruckend. Aber in ihren Herzen herrscht Ungläubigkeit und Götzenverehrung und sie sind weit entfernt vom Weg des Glaubens. Die göttliche Rechtleitung bleibt ihnen verwehrt. Heuchler sind Körper ohne Seelen. Ihr Äußeres blendet die anderen, aber sie sind ihnen hohl und feige. Und wenn jemand etwas sagt, fürchten sie, es könnte zu ihrem Nachteil sein und lehnen sich dagegen auf. Die Heuchler erwarten, dass man nur auf das hört, was sie sagen. Gott gibt dem Propheten und seinen Anhängern die Anweisung, sich davor zu hüten, dass sie auf die angenehme äußere Erscheinung und das eindrucksvolle Gerede der Heuchler hereinfallen. Sie sollen wissen, dass diese im Herzen wahre Feinde der Gläubigen sind, auch wenn sie nach außen hin so tun, als seien sie ihre Freunde. Sie haben es verdient, im Diesseits von den Gläubigen verwünscht zu werden und im Jenseits die Strafe Gottes zu erfahren. Wir können uns merken, erstens, wer die Wahrheit kennt, jedoch nicht an sie glaubt, hat sein Herz versiegelt und sich selbst daran gehindert, die Wahrheit begreifen zu können. Zweitens, die Heuchler sind Feinde, die unter den Gläubigen leben. Sie sind der interne Feind und gefährlicher als der externe, denn sie werden nicht so einfach erkannt. Da es schwer ist, sie zu erkennen, ist es auch schwieriger, sie zu bekämpfen. Drittens, wir können nicht in das Herz eines Menschen hineinschauen. Jedoch dürfen wir uns nicht damit begnügen, Leute von ihrer äußeren Erscheinung her zu beurteilen. Wenn nun jemand äußerlich einen sehr guten Eindruck macht und sich sehr bescheiden, anständig und gläubig gibt, kann es sein, dass er innerlich gar nicht diese Haltung besitzt. Ob er tatsächlich so denkt, wie es den Anschein hat, ist an seinen Taten abzulesen. Es kommt immer darauf an, wie er sich verhält und ob er rechtschaffen handelt. Es folgen die Verse 5 und 6 der Sure Munafirun.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
Und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her, damit Allahs Gesandter für euch um Vergebung bittet, drehen sie stolz und spöttisch ihre Köpfe zur Seite, und du siehst sie sich hochmütig abwenden. Für sie ist es gleich, ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht bittest. Allah wird ihnen nicht vergeben. Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Wie der Geschichtsschreibung zu entnehmen ist, hatten die Heuchler Schlechtes über den Gesandten Gottes und seine gläubigen Helfer geredet. Sie dementierten dies jedoch gegenüber dem Propheten und waren nicht bereit, sich bei ihm und den Gläubigen zu entschuldigen. Ihr Verhalten hatte mit ihrer Hochmütigkeit zu tun. Sie hielten sich für stark und wichtig und sahen stolz auf die anderen herab. Jemand, der es nicht bereut, wenn er Hässliches getan hat und sich nicht als Sünder betrachtet, wird natürlich auch nicht Gott um Vergebung bitten. Und sollte selbst der Prophet Fürbitte bei Gott für sie einlegen, so wird auch dies nichts nützen. Die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes gelten für solche Leute nicht. Abschließend lässt sich sagen, erstens, wir sollten darum bemüht sein, sündige Menschen zu retten und ihnen den Weg zur Reue und zur Umkehr zu Gott zu ebnen. Zweitens, wir sollten den Propheten Gottes um Vermittlung zwischen uns und Gott bitten, damit sich der Weg zur Vergebung Gottes für uns öffnet. Drittens, Hochmut und Überheblichkeit sind ein klares Zeichen für Heuchler. Sie betrachten sich nicht als Sünder und glauben, nur sie seien im Recht. Viertens, Hochmütigkeit und die Ablehnung des Aufrufes Gottes führt dazu, dass den Menschen die Rechtleitung Gottes und seine großzügige Barmherzigkeit verwehrt wird. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Qalb, Herz, gesungen von Hamid Hirat.
دلتنگ چهره ای هستم که نمیدانم خاک با چه کرده است. کس در این شهر مرا شکل تو عاشق نکرد. گفته بودم هر کجایی سمت قلبم بر نگرد. حال و روزم بعد تو رنگی از ثابت نداشت. هر که آمد روی قلبم رد پایش جا گذاشت. خدا نکند ابری بگیرد، خدا نکند باران ببارد، خدا نکند اشکی بلرزد، خدا نکند قلبم بلرزد.
دست خالیم تو را گرفتم و رها نکردم. ای وای بر من ای وای، درگیرش زندگی شدم دیگر خطا نکردم. ای وای بر من ای وای، گاهی به ما سر بزن ای شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان. بوسیدمت، از این به بعد در خوابم میبینمت، یعنی خدا هات. بویدمت در باغ گل میبینمت، من در بغل میگیرمت، یعنی خدا هات. گاهی به من سر بزنی شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان. با دست خالیم تو را گرفتم و رها نکردم. ای وای بر من ای وای، درگیرش زندگی شدم دیگر خطا نکردم. ای وای بر من ای وای، گاهی به ما سر بزن ای شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im Reich der Islamischen Revolution nahmen die wissenschaftlichen Einrichtungen von Beginn an einen besonderen Platz ein. Dies zeigt das bedeutende Kulturerbe, welches über mehrere Epochen hinweg aufgestellt wurde. Diese Einrichtungen waren wichtige Eckpfeiler der islamischen Gesellschaft. Es waren religiöse und soziale Einrichtungen wie die Moscheen, die theologischen Lehrzentren, Madores, Universitäten, die Bet und Hikma und Bibliotheken. Die zum Teil sehr großen theologischen Lehrzentren und Bibliotheken wurden Mittelpunkt der damaligen Kultur. Die Hauptabsicht ihrer Bildung bestand darin, Zentren für Kultur und Wissenschaft einzurichten, so dass sich jeder aufgrund seines Wissens dem Islam zuwendet und überzeugter Muslim wird. In unserem heutigen Beitrag möchten wir auf kulturell-wissenschaftliche Zentren wie die Moscheen, die Madores und die Bibliotheken näher hinweisen. Im Reich der islamischen Zivilisation galten die Moscheen als die ersten Zentren für religiöse Versammlungen. Der Prophet des Islams baute nach seiner Auswanderung aus Mekka die erste Moschee in Medina, um den Auftrag der Verbreitung des Islams besser erfüllen zu können. Die erste Moschee in Medina war Zentrum für Unterricht und Klärung von Rechtsfällen sowie zur Beratung und Entscheidungen in politischen, kulturellen und militärischen Angelegenheiten. Auch Imam Ali a.s. hat nach dem Propheten diese Handhabung weitergeführt. Zu seiner Zeit war die Moschee ebenso Ort für Lehre und Wissensvermittlungen und Imam Ali hat dort selber über islamisches Wissen gesprochen und wissenschaftliche Gespräche geführt. Nach seinem Märtyrertod behielten auch die Imame aus dem Prophetenhaus diese Sitte bei und allmählich wurden in Bagdad und an anderen Orten der islamischen Welt religiöse Lehrzentren, Madores, Betul Hikma, Häuser der Weisheit und Bibliotheken gegründet. In der Schule des Imam Sadiq a.s. fanden in verschiedenen Fächern der Wissenschaft Forschungen und wissenschaftliche Gespräche statt. Imam Sadiq a.s. ordnete jedem seiner Schüler ein Spezialfach zu. Zum Beispiel war Abon ibn Taghlab sehr gut im Religionsrecht, Fiqh, bewandert. Und daher gab Imam Sadiq ihm die Anweisung, in der Moschee religionsrechtliche Gutachten, Fetwa, anzufertigen. Hisham ibn Hakam war auf die Scholastik spezialisiert und erfüllte in der Moschee in Fragen, die die Grundüberzeugungen und das Imamat betrafen, Streitgespräche. Jaber ibn Hayyan, ein weiterer Schüler des Imam, besaß großes Wissen in der Chemie und anderen Fächern. Er lehrte diese Fächer in der Moschee. Imam Sadiq widmete sich selber wissenschaftlichen Fragen und Erfahrungen. Es ist zu sagen, dass Imam Sadiq a.s. die dschafaristische Glaubensrichtung begründete. An dem Lehrzentrum Imam Sadiq in Medina erwarben über 4000 Personen ihre Kenntnisse in den Islamwissenschaften. Meistens lehrte Imam Sadiq in der Moschee und seine Schüler bildeten dort ihre Lernzirkel. Die Moscheen sind die ersten Zentren für religiöse Versammlungen der Moscheen gewesen. Später wurden für die religionswissenschaftlichen Lehre getrennte Zentren errichtet, die sich Madrasa nannten und baulich gesehen ähnlich wie die Moschee gestaltet wurden. Selbst nach der Einrichtung von diesen selbstständigen Theologiezentren bewahrten die Moscheen weiter ihre Funktionalität für Lehr- und Erziehungsfragen. Zum Beispiel in der iranischen Provinz Sistan wurden im ersten Jahrhundert nach der Hijra eine Moschee errichtet, in der lange Zeit jeder Religionswissen erwerben konnte. In Bukhara dienten mehrere Moscheen der Lehre von Religionsgeboten und Religionswissenschaft. In Neshabur, welches einmal eines der wichtigen politischen und wissenschaftlichen Zentren des nordostiranischen Khorasans war, waren mehrere große Moscheen wie die Mutarizi, die Aril-Moschee sowie die alte Moschee Masjid-e-Qadim Ort für wissenschaftliche Lehren. In allen Muslimstädten wurden Moscheen mit Bibliotheken gebaut. Einige der wichtigsten Moscheen in der Epoche der islamischen Zivilisation sind die Al-Aqsa-Moschee in Beitul Muqaddas, Jerusalem, die Jame-Omawi-Moschee in Damaskus, Umayyaden-Hauptmoschee, die Jame-ul-Kabir in Tunesien, die Jame-ul-Azhar in Kairo. Sie alle hatten renommierte Bibliotheken. Auch Pilgerstätten hatten große Büchereien, wie zum Beispiel die Heilige Moschee in Mekka, die Prophetenmoschee in Medina, die Pilgerstätte Imam Alis in Najaf, Irak, die Pilgerstätte Musab ibn Jafar in Qazemin, Irak und die Pilgerstätte Imam Reza a.s. in Mashhad, Iran. Sie alle waren mit großen Bibliotheken versehen. Aber man hat auch neben anderen Mausoleen, wie zum Beispiel der Grabstätte von Molana in Konya, Türkei oder der Grabstätte von Ghazan Khan in Tabriz, Iran und der von Sheikh Ahmad Jam im iranischen Torbat Jam wichtige Büchereien gebaut. Auch Darwischhäuser und Karawansereien hatten manchmal eine große Bibliothek. Thank you. Zu den weiteren sozialen Einrichtungen in der islamischen Zivilisation gehörten die Spitäler. Dort wurden nicht nur Kranke behandelt, sondern es wurden auch geforscht und studiert. In diesen Spitälern gab es Fachbibliotheken. Berühmt sind unter anderem das Fusat-Krankenhaus in Ägypten, das Al-Kabir-Mansuri-Krankenhaus in Kairo und das Muqtadiri-Krankenhaus in Bagdad sowie das Spital von Rey, Iran. Wir sagten bereits, dass eine der wissenschaftlichen Einrichtungen in der islamischen Welt die Madores waren. Unter einer Madrese, Mehrzahl Madores, ist ein Zentrum für Lehre und Erziehung zu verstehen. Diese Zentren besaßen natürlich Bibliotheken und man findet in den muslimischen Ländern kaum eine Madrese, die keine Bücherei gehabt hätte. Einige von ihnen wurden in der Geschichte bekannt, wie die Madrese Nizamiyah in Bagdad, die Shamisitiyah und Khosraviyyah in Damaskus, die Halawiyyah und Sharafiyyah in Halab, die Sultaniyah in Kairo, um nur einige von Hunderten zu nennen. Es gab auch unabhängige Bibliotheken, die weder an eine Moschee noch an ein theologisches Lehrzentrum noch an andere wissenschaftliche Einrichtungen angeschlossen waren. Sie nannten sich zum Beispiel Darul Ilm, Haus des Wissens, oder Darul Kutub, Haus der Bücher, oder Khazanatul Hikmah, Schatzkammer der Weisheit. Diese Bibliotheken wurden öffentlich oder halb privat verwaltet und waren Zentren für Kultur und Wissenschaft. In ihnen fanden Lehr- und Forschungstätigkeiten statt, wurden Bücher verfasst und Texte übersetzt. Das Khazanatul Hikmah von Ali ibn Yahya Munajjim ist einer dieser Bibliotheken gewesen. Parallel zu der Übersetzungsbewegung nahm auch die Abfassung von Werken über die Islamwissenschaften zu und erreichte einen großen Aufschwung, so dass in kurzer Zeit zahlreiche wichtige Werke auf allen Gebieten islamischen Wissens angefertigt worden waren. Die Büchersammlungen wurden daher immer größer und die Zahl der Bibliotheken, die in der islamischen Welt gebaut wurden, nahm zu.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Sar-e-Ishq, vorgetragen von Abdul Hussein Mohtabad.
به امید وصل جان را خط جاودان فرستی به امید سپه تو پا ز تعجب و ز حیرت دل و جان به سر در آید، چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی، چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی. عجب این که سر عشقت به جهان چگونه پر شد، که تو سر عشق خود را به جهان نهان فرستی، که تو سر عشق خود را به جهان
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.